Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion, zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Inside Schalke, die dritte Halbzeit.
So, Enrico, jetzt sitzen wir hier heute alleine.
Richtig. Ja,
wir haben jemanden verloren.
In Lautern.
Gut, dann hört sich jetzt hart an. Nee, unser dritter Mann im Bunde aus der Dreierabwehrkette, der ist leider Gottes heute nicht dabei. Ist auf einem Junggesellenabschied. Viel Spaß, mein Freund.
Ja, lasst es krachen, Jungs.
Also, machen wir das zu zweit heute. Jetzt sitzen wir hier, letzte Woche, erinner dich zurück an die vergangene Woche, haben wir noch gesagt, boah, wie gut kann man einen Podcast starten?
Richtig, ja.
Jetzt haben wir heute die andere Extreme.
Das stimmt.
Eine Niederlage, ja.
0-1 in Kaiserslautern verloren.
Gucken wir mal, ob wir nächste Woche einen Unentschieden bekommen, wobei wir spielen im DFB-Pokal, aber da kommen wir später nochmal zu.
Genau. Der Lautern, der Betzenberg, der hat uns so ein bisschen lahmgelegt, würde ich mal sagen.
Ich sag mal, hat natürlich auch wieder von der Kulisse her gebrannt für ein Zweitligaspiel. Ja, unfassbar. Absolut. Also beide Fanparteien, wir waren mit
6.000
da.
Genau.
Lautern mit einer überragenden Choreo, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Ich glaube, die zweite Liga hat an sich mal wieder ein bisschen Werbung gemacht. Ja, also überragende Stimmung von den Rängen, spielerisch.
War schwierig, müssen wir ganz ehrlich sagen. Das war schon eher so, ja. Der eine kann nicht, der andere will nicht.
Richtig,
da ging ja wirklich gar nichts.
Ich sag mal so, letzte Woche haben wir da auf dem Platz ein Feuerwerk abgezündet gegen Hertha. Haben wir letzte Woche intensiv drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest aber schon gesagt, jetzt lass uns mal nicht den Tag vorm Abend loben. Und jetzt haben wir nämlich genau wieder die Schalke-Extreme. Du spielst eine Woche krank, unfassbar gut. Ja. Pressing, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, den Gegner an die Wand drücken, Offensivfußball. So, was haben wir die Woche gemacht?
Ja, ich hatte echt das Gefühl, dass wir so ein bisschen von der Kulisse auch gehemmt waren. Gerade so, ja, die ersten paar Minuten, die ersten 2-3 Minuten, da war schon wirklich so, die Nervosität konntest du den Jungs anmerken. Hatten auch viele, viele oder viele junge Spieler wieder dabei. Und ich glaube, denen hat das schon, oder die hat das schon nicht so ganz kalt gelassen, der Betzenberg. Haben dann aber dennoch die ersten 10 Minuten ganz gut reingefunden, wie ich fand. Hatten, glaube ich, auch 3-1 Torschüsse. Also klar, die erste Aktion war von Lautern nach einer Minute direkt Hanslik frei vom Tor. Aber dann fand ich, waren wir wirklich gut im Spiel drin, haben die Zweikämpfe angenommen, wie gesagt, uns auch ein paar gute Aktionen herausgearbeitet. Würde allgemein tatsächlich auch sagen, dass wir die erste Halbzeit stärker waren als Lautern. Weiß nicht, wie du das siehst.
Finde ich auch. Also erste Halbzeit fand ich ganz okay. Ganz passabel, da habe ich auch nicht gedacht, dass wir da Punkte lassen werden. Aber um nochmal auf die Kulisse zurückzukommen. Und das ist ja genau das Thema, was wir letzte Woche auch angesprochen haben, falls du dich erinnerst. Hoffe ich zumindest in einer Woche.
Natürlich.
Gut, ich manchmal nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, das kennt man von dir.
Eigentlich musst du dich ja von so einer Kulisse anstecken lassen. So, jetzt hast du letzte Woche ein Heimspiel gehabt, wo... Ne? Wir haben auch zu Hause gespielt. Natürlich war die Kulisse besser als in Lautern. Das ist auch mal, sei auch mal dahingestellt.
Natürlich.
Selbstverständlich. Aber ich sag mal, normalerweise musst du dich von so einer Kulisse anstecken lassen, sagen jetzt alle. Aber ich glaube explizit nochmal, wie du gesagt hast, viele neue, viele junge Spieler in der Startaufstellung, dann auswärts zu fahren, ist schon krank.
45.000 gegen dich.
Ja.
Und ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Profispiel von Vitali Becker auswärts in der als Profi und
ja,
dann
Remmert auch oder nicht? Ach nee, der hat
letztes Jahr schon gespielt.
Ja, gut.
Aber Beckers erstes und wenn ich mir dann vorstelle, am Betzenberg, da kann man schon mal nervös sein, also mache ich dir nicht mal einen Vorwurf.
Ich hätte Bock.
Aber ja,
bei mir ist das nur bis zur Bezirksliga erreicht. Eine Saison, da habe ich aufgehört.
Ja, immerhin, ne?
Ja, da kommt
nicht jeder hin. Ja, aber wie gesagt, ich denke, ein Stück weit konntest du den Jungs schon anmerken, dass wir da nervös waren, dass da so ein bisschen ja schon die Beine zittrig waren, fand aber dennoch, wie ich schon gesagt habe, dass wir die erste Halbzeit ganz gut gemacht haben. Hatten jetzt nicht die Pressing-Aktionen wie gegen Hertha, das ist auch klar.
Aber warum? Warum, frage ich mich. Also jetzt wirklich mal, ganz ehrlich. Weil ich sag mal im Prinzip, ja, Lautern kann man jetzt auch nicht spielstärker als die Hertha nennen. So ist das nicht. Die Sache ist aber, warum presst du nicht dann genau wie in der letzten Woche? Frage ist, wie stellst du die Mannschaft ein? Du spielst auswärts, wie gesagt, Riesenkulisse. Ja, Vollgas nach vorne, kann auch volles Rohr nach hinten losgehen.
Richtig.
Ne? Und das ist das Thema. Wie stellst du so eine Mannschaft auswärts ein? Also wirklich mal jetzt. Weil zu Hause, okay, wir haben ja die Philosophie letzte Woche besprochen. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen diese Muslic-Philosophie mitgegeben. Ne? Wir sind die Hausherren, wir zeigen, wo richtig, der Hammer hängt. Ja. Die Frage ist, wie machst du das auswärts? So, und ich hatte so im Gefühl, dass das Ganze irgendwie, wie du gesagt hast, so ein bisschen defensiver, abwartender war. Ich frage mich nur, warum.
Boah, ich glaube tatsächlich, dass Lautern wirklich ein Gegner war, der auch die zweiten Bälle gesucht hat, was Hertha nicht gemacht hat. Also die waren physisch einfach auf derselben Höhe wie wir. Du konntest die nicht so bespielen wie die Hertha, das muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl man auch sagen muss, dass Lautern sehr, sehr viele Aufbaufehler hatte. Also gerade der Innenverteidiger, der hat sich da, glaube ich, 2-3 Böcke geschossen. Die hättest du nutzen können. Also wir hätten definitiv mit 1-0 oder ja vielleicht sogar 2-0 in die Halbzeit gehen können. Denk da auch an die eine Aktion von Anvia Jay, wie der Pass auf Silla zu spät kommt, der dann aus einem spitzen Winkel schießen muss. Also da hättest du schon was machen können. Da hätte sich keiner beschweren können, wenn wir wirklich mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Lautern physisch genauso stark war wie wir, dass die auch getragen wurden von der Kulisse und dass deshalb das Spiel von Muslic so in dem Spiel nicht ganz funktioniert hat.
Kann unmöglich sein. Jetzt spanne ich immer mal den Bogen nach dieser hervorragenden Analyse, die wir über die erste Halbzeit getätigt haben. Springen wir mal in die zweite Hälfte. Aufreger des Spiels. Zwei Stück.
Ja.
Der Elfmeter, können wir jetzt gleich mal drüber sprechen, und dieses Attentat auf Bachmann. Also ich nenne es Attentat, weil für mich glasklar, ja, der spielt irgendwo den Ball, aber wie der das Bein hochzieht, da reinjumpt, das ist rot, aber 100% sogar.
Ich bin bei dir.
1000%.
War für mich auch ganz klar rot, aber ich denke mal, die haben so, ja, so erklärt, dass der Ball halt gespielt wurde, hat man ja auch gesehen. Ich kann es auch nicht verstehen.
Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, wenn der Ball einen Zentimeter woanders liegt, dann bricht er dem das Schienbein. So, und der rutscht da über den Ball gegen sein Schienbein. Ja. So, jetzt erinnere dich mal, hat der Pascal Lohr letzte Woche die These aufgestellt.
Mit Schallenberg
in Nürnberg letztes Jahr nicht die rote bekommen, wäre die Saison anders verlaufen. Wobei die These haben wir ja schon ein bisschen, wie nennt man das, minimiert.
Ja.
Pascal, Grüße an dich, aber nächste Woche kannst du dich dafür rechtfertigen. Die Sache ist für mich glasklar eine rote. So, jetzt kommt die Frage dann wieder, kommst du nochmal, die war ja relativ spät die Aktion, glaube ich, Richtung,
letzten 10?
Ja, ich glaube in der 80. oder 78, ja, ja, irgendwo da. Ja, ja, ja. Kriegen wir dann nochmal eine Chance? Weiß ich nicht. Stellen sich hinten rein? Ja. Also ich glaube, spielentscheidend wäre nicht gewesen. Für mich war eher der Elfmeterspiel entscheidend.
Absolut.
Und da ist auch wieder die Frage, gibst du den oder gibst du den nicht? Weil der Stürmer, ja, der ist schlau. Der stellt sein Bein genau vor dem Passbein von Schallenberg. Ja. Den musst du eigentlich geben, weil, wie gesagt, ist schlau, aber wenn ich mir die Szene angucke, und ich habe mir die, glaube ich, 5-mal angeguckt, kommt der überhaupt an den Ball? Und wenn der an den Ball kommt, was macht der dann? Der nimmt den an, steht mit dem Rücken zum Tor. Aber also, ich verstehe diese Regel schon langsam nicht mehr. Weil
zumal der Schiedsrichter hat es ja auch im laufenden Spiel nicht gesehen. Hat ja weiterspielen,
ja, richtig,
lassen,
ja.
Also war es ja nicht so eindeutig. In der Wiederholung muss man ehrlich sein, es war ein Elfer.
Ja.
Schallenberg kann man aber auch meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen, der sieht den nicht.
Ja, aber willst du da halt auch machen? Eben. Der will den Ball klären. Ne?
Hat ja auch selbst gesagt danach im Interview, der wusste sofort, ist ein Elfer.
Ja.
Auch wo das Spiel weiterging, hat er schon im Kopf gehabt, wann wird da angehalten. Wie du schon sagst, das hat uns echt den Stecker gezogen.
War das für dich die spielentscheidende,
ja,
Szene?
Definitiv. Weil danach haben wir komplett den Kopf verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Dann war natürlich der Betzenberg richtig da. Nach dem Elfer übrigens gut geschossen vom Schalker Marlon Ritter.
Oh, geil, oder? Wie der da so,
ja,
Elfer schießt.
Hat auch nicht gejubelt, ne?
Nicht jubelt. Ja. Wobei, dann am Ende musste er ja ein bisschen jubeln. Ja, die führen natürlich 1-0, aber ja, Schalker, wie lange hat der bei uns in der Jugend gespielt?
Ich glaube, der hat gar nicht bei uns in der Jugend gespielt. In Essen, ist gebürtiger Essener, aber ist wohl Schalker, die ganze Familie von ihm. Aber ich glaube tatsächlich, das hat uns den Stecker gezogen. Das hat ja den Betzenberg nochmal richtig angefeuert. Und dann haben die uns eingedrückt. Das muss man echt so sagen.
Pass mal auf, ich gucke jetzt mal nach hier, Marlon Ritter. Schauen wir mal. Schalke Jugend, 2002 bis 2008. Also, ein paar Jahre hat er auf dem Buckel.
Ist ein Schalker.
Ja, Junge, dann ist gut, dass du nicht gejubelt hast. Hast du gut gemacht. auch wenn du uns den Stecker gezogen hast. Okay, also für dich spielentscheidende Situation, glasklar der Elfmeter, absolut. Danach nicht mehr ein Spiel gefunden.
Siehst du nicht genauso?
Doch, sehe ich genauso. Also, und das ist halt das Thema, ne? Du bist eh schon in einem Spiel, wo wir jetzt auch schon gesagt haben, wo nicht viel passiert. Also nahezu gar nichts, ja, von beiden Mannschaften. Du hast ein paar Abschlüsse, du hast ein paar Versuche. Ist halt ein extremes Mittelfeldgeplänkel.
Ja.
Es geht nach vorne nicht viel, es geht nach hinten nicht viel. So, und da ist genau das Thema dann wieder, dann kriegst du so einen Elfmeter, dann kriegt die eine Mannschaft einen Aufschwung, Kulisse im Hintergrund. So, und dann ist es natürlich relativ schwer ranzukommen. Ne? So, und dann hast du nochmal zwei, drei Schlüsselaktionen, die nicht für dich entschieden werden.
Richtig.
So, und dann bist du halt, ja, da, wo du jetzt stehst. Heißt, mit einer Niederlage mehr auf dem Konto. So, die Sache ist, hätte man da nicht einen Punkt mitnehmen können? Du hast eingangs gesagt, ja, eigentlich schon.
Ja, also man.
Ich glaube auch, also ich glaube, das Spiel hättest du nicht verlieren müssen.
Ich stelle auch die These auf, hätten wir nicht den Elfmeter gegen uns bekommen, hätten wir da garantiert einen Punkt mitgenommen. Wenn nicht sogar drei, hätte ich mir auch, kann ich mir auch vorstellen.
Jetzt halt mal den Ball flach.
Nee, wirklich. Also, dann wäre das Spiel ganz offen gewesen. Aber ja, was ich auch Muslic zugute halten muss, das waren die Auswechslungen. Also hat wirklich offensiv gewechselt.
Und das ist eine Sache, und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, Chancengeber Muslic. So, jetzt erinnere dich mal an die Trainer davor, an die 22 Stück. Thorsten Lieberknecht übrigens, Trainer Kaiserslautern.
Mhm.
Was haben die gesagt? In die letzten vier Trainer, hatte Schalke 22 oder so. Krank,
also
brutal. Ich weiß, ich habe ihn nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber irgendwie in die Richtung. Heißt, in der Zeit, wo Lautern vier Trainer hatte, hatte Schalke 22.
Kann ich mir herzlich gut vorstellen.
Herzlich willkommen im Ruhrpott. Ne? Also da sind wir wieder beim typischen S04. Aber die Sache ist, wo waren wir gerade stehen geblieben?
die Chancen, die Muslic gibt, die Wechsel.
Genau, so, da sind wir. So, und genau das ist das Thema. Jetzt erinnere dich an die 22, 21 Trainer davor zurück.
Ja.
Das war ja auch immer so, ne? Wie mutig wechselst du? So, der hat natürlich die volle Offensivpower reingebracht. Ne? Ich sag mal, das ist eine Stärke von ihm. Ne? So, letzte Woche Chancengeber, junge, frische, dynamische Spieler reingebracht. Diese Woche, hätte man den einen oder anderen Wechsel vornehmen müssen, kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ja. Wer hat keine gute Partie gemacht? Wer ist für uns Spieler des Spiels? Wobei müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt bewerten können und wollen.
Das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz die offensiven Wechsel. Ne? Du schmeißt einfach mal Lassme rein.
Heulund, Karaman.
Wobei bei dem einen oder anderen hat das ein bisschen lustlos ausgesehen. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Ne?
Aber das war mal was Mutiges. Das hast du in der Vergangenheit halt bei Van Wonderen oder sonst irgendjemanden davon nicht gesehen. Also er hat die Situation erkannt und hat dann auch mutig gewechselt, hat alles versucht, alle offensiven Optionen, die wir hatten, hat er reingebracht. Aber am Ende muss man dann halt sagen, ich glaube, wir hätten nochmal 12 Minuten Nachspielzeit bekommen können. Ich glaube nicht, dass wir ein Tor gemacht hätten.
Glaube ich auch nicht. Aber komm, jetzt bringen wir mal ein bisschen Fahrt hier rein. Wer war denn Totalausfall die Woche?
Also ich muss sagen, dass wir den hochgelobten Adrian Gantenbein in der letzten Woche ja wirklich als einen der positivsten Entwicklungen gesehen haben und hat sich in dem Spiel nicht so ganz bewahrheitet. War ein bisschen wieder der Alte, muss man sagen.
Aber bringst du dafür Bulut rein? 1-1 nächste Woche?
Ich würde es machen, ja.
Aber machst du jetzt, also die Sache ist jetzt auch, man muss halt, damit muss man vorsichtig sein. Ne? Ja, ist eigentlich richtig. Mhm. Ne? Schlechte Partie gespielt, gewechselt. Die Sache ist nur, jetzt sind wir wieder in der anderen Extreme und darauf wollte ich hinaus. Wir haben letzte Woche im Schwall geredet.
Ja.
Jetzt haben sie mal ein Spiel verloren. Eigentlich bist du ja irgendwo im Soll. Du hast eins gewonnen, eins verloren. So, wenn wir jetzt in der nächsten Woche einen Unentschieden holen oder danach die Woche, haben wir alles eigentlich dabei gehabt. Die Sache ist halt, wechselt man jetzt sofort 1-1. So, bringst du jetzt sofort für jemanden, der ein vermeintlich schlechtes Spiel gemacht hat, jemanden neuen rein, wo du aber auch nicht weißt, ist der gerade voll und ganz da. Ne? So, wir haben letzte Woche darüber geredet, Bulut kommt rein, Tor direkt über seine Seite, wobei ich im Nachgang nochmal so ein bisschen überlegt habe, finde ich auch unglücklich, ja, weil direkt lang, du kommst rein,
bist kalt, ja.
Der Angriff kommt direkt über deine Seite, ne? Ist das jetzt wirklich ein Fehler oder nicht, weiß ich nicht. Ne? So, aber würdest du jetzt nächste Woche 1-1 wechseln? Gut, wenn wir jetzt kein Pokalspiel hätten. Ne?
Ja.
Pokal ist ja immer ein bisschen anders. Wir spielen gegen Regionalligisten, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Würdest du 1-1 wechseln?
Ja, und das auch aus einem bestimmten Grund. Bulut ist ja für uns praktisch eine Aktie, so würde ich es jetzt mal benennen.
Guter Punkt.
Jedes Spiel, was er für uns macht, was gut ist, steigert vielleicht den Wert um ein paar hunderttausend oder eine Million vielleicht sogar. Je mehr du den draußen lässt, desto weniger oder so, desto kleiner wird der Markt für ihn, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich den alleine schon aus dem Grund spielen lassen. Ich meine, okay, Gantenbein hat sich das erarbeitet, hat Muslica gesagt, er hat Leistung gezeigt. Finde ich auch den richtigen Schritt. Aber die Partie gegen Lautern, das war jetzt wirklich, also meiner Meinung nach, der schwächste Spieler auf dem Platz von uns. Den Rest fand ich sogar tatsächlich gar nicht so verkehrt. Sanchez war wieder sehr, sehr souverän.
Ja, ja. War okay. Die Frage ist jetzt, und das ist das Thema, das ist halt ein schmaler Grat. Boah, bei FIFA haben die auch immer gesagt, ne, wenn du gespielt hast, schmaler Grat zur roten Karte. ist halt ein schmaler Grat, ob du jetzt wirklich direkt jemanden wieder komplett das Vertrauen entziehst. Und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ja, mit Sanchez. Ne? Der war bei den letzten beiden Trainern
außen vor, klar.
Der hat ein gutes Spiel gemacht, hat nächstes Spiel gespielt, nicht so gut ausgesehen, ja, weg. So, für Wochen wieder. Zweite Mannschaft versetzt, etc. So. Und das ist genau der schmale Grat. Ne? Nimmst du dem jetzt direkt wieder die Motivation, nimmst du dem dieses Vertrauen, was er genossen hat, und bringst sofort einen anderen Spieler rein. Der Punkt ist aber, eigentlich musst du einen Bulut spielen lassen,
was,
wenn
wir mal
ehrlich sind. Also ich würde auch Bulut alleine altersbedingt, das, was wir letzte Saison offensiv von ihm gesehen haben, und der dritte Punkt, wie du gesagt hast, ganz klar, ist für uns ein Geldbringer. Ja?
Absolut, ja.
Ein Adrian Gantenbein, bei allem Respekt, ja, man will ja auch nicht hier irgendwie despektierlich einem Spieler gegenüber sein.
Wird alles geben für
Adrian
uns, klar.
Gantenbein wird keine 5 Millionen mehr für uns bringen, sind wir auch mal ganz ehrlich.
Wahrscheinlich nicht.
So ein Bulut wurde ja schon für 5 Millionen mit Bundesliga-Verein in Verbindung gebracht.
Richtig.
So, das Thema, da haben wir ja schon gesagt, ja, ist ja eigentlich zu wenig. So, und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt,
das wo auch, du sagen würdest,
das auch das, ja, Schalke auf, ja, und ab. Ja, kriegen wir die 5 Millionen überhaupt noch?
Aber das ist ja eigentlich, würdest du unterschreiben, oder?
Ja, aber ist ja eigentlich Bullshit. Ne? Also
schon.
Der war ja auch, also ja, letzte Woche reingekommen, unglücklich ausgesehen, jetzt reingekommen, keine Akzente gesetzt, die ganze Mannschaft konnte keine Akzente setzen. Also ich bin bei der Thematik Bulut nicht irgendwie gegen Bulut, für Bulut, wie auch immer. Ich sehe das Ganze neutral, ist ein überragender Spieler meiner Meinung nach.
Absolut.
Extrem jung, dynamisch. Deiner Meinung nach sofort ein Wechsel rein.
Ja. Unterschreibst du?
Ja, würde ich auch so sagen.
Würdest du sonst noch jemanden rausnehmen? Boah. Also jetzt mal abgesehen von Karacay, der übrigens meiner Meinung nach ein gelungenes Debüt hatte, hat sich auch keinen Fehler erlaubt, hat diese Aggressivität, die er im Vorfeld ja angekündigt hat, hat er durchgezogen, war da in den Zweikämpfen.
Boah, ich würde kein Trainer sein wollen, ne? Weil jetzt hast du genau wieder das Thema, ja, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, Gantenbein raus, ja, nein, Bulut rein, ja, nein. So, jetzt hast du einen Kurucay, der ein solides Spiel gemacht hat, einen Kallas, wollte ich gerade sagen, Katic, unsere Schrankwand, der letzte Woche überragend gespielt hat. Ja. So, und jetzt hast du wieder die Entscheidung, rein, raus, ja, nein, was machst du? Sanchez spielt solide, du kannst keinen von denen nach links ziehen eigentlich, normalerweise.
Nee.
So, jetzt ist aber auch wieder die Thematik Glück für einen Trainer. So, da kommen wir schon zu den ersten eigentlich Hot News. Ja, Remmert verletzt.
Richtig.
Du hast gerade gesagt, auf dem Weg hierhin zum Podcast-Studio, dass er aus Krücken aus dem Stadion gegangen ist.
Richtig. Soll sich wohl im Luftzweikampf, den hat man ja auch gesehen im Spiel, soll sich da wohl doch ein bisschen schwerer verletzt haben. Muslic konnte noch keine konkrete Diagnose oder irgendwas preisgeben, sieht aber nicht so gut aus.
Ja,
das,
so, da hast du dann wieder den Segen eines Trainers, ne? Einer raus, der nächste rein, Karaman,
ja,
eigentlich musst du den spielen lassen, ist, ne, unser Kapitän,
ja,
letztes Jahr oder die 3 Jahre davor
uns getragen,
unsere Lebensversicherung. Jetzt habe ich aber auch gestern Abend noch mit einem Kumpel geschrieben, der sagte zu mir, ja, Karaman hat behäbig gewirkt oder ist nicht der Alte, aber auch da Vorsicht, ne, weil der kommt aus einer schweren Verletzung.
Meniskus.
Also, ne, ich kenne das selber von mir, wo ich das Knie kaputt hatte, habe ich 5 Wochen Angst gehabt, im Zweikampf zu gehen.
Ich glaube, jeder von uns, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass wenn du mal was hattest, da brauchst du schon ein bisschen Zeit für den Kopf.
So, und genau das ist das Thema. Jetzt muss Karaman dann liefern, ja, der rückt wieder rein, ne, also ja,
sehr wahrscheinlich,
eigentlich
klar,
ist die Kiste klar. So, dann ist die Frage vom System, jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab, wir kommen gleich nochmal, ne, darauf zurück, wer rein, raus und wie soll. Aber die Frage dann vom System, wo packst du Karaman hin, 1:1 oder spielst du dann mit Doppelspitze, ne, wie machst du das, ne? Da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen, aber die Sache ist, also Fakt, haben wir jetzt schon gesagt, Bulut rein für Gantenbein,
ja,
hinten muss man abwägen, ich glaube, das DFB-Pokalspiel wird jetzt auch nochmal irgendwie ein Richtungsweiser sein, wobei man da gucken muss, wie wir da spielen.
Ja.
So, und Karaman für Remmert zweifelsohne durch die Verletzung von Remmert, die für meine Begriffe sehr schade ist, weil ja letzte Woche ein gutes Spiel gemacht, wieder eine brandheiße Aktie da im in der Startaufstellung.
Ja, wurde ja auch richtig hoch gelobt. Also ja. Auch Timo Becker sagt selbst, der ist 90 Kilo schwer, läuft 35 km/h Spitze, der hat Riesenpotenzial.
Können wir beide das nicht?
Du konntest mal 35 rennen. Ich noch nie.
Auf am Weißes. Du konntest mal die Chipbälle hinter die Kette. Aber da haben wir auch keinen von, der die Chipbälle hinter die Kette kann. Also stell dich mal auf die 6 da.
Ja. Obwohl, gute Überleitung, die 6. Meiner Meinung nach super Spiel wieder von Schalle und von El Fauzi. Das war wirklich stark, was sie da abgerissen haben.
Funktioniert.
Absolut. Also hatten wir lange schon nicht mehr, dass wir so eine gute 6 hatten, wie ich finde. Ja, also ich finde, dass sich alles eigentlich in einen guten Weg entwickelt. Jetzt auch wieder Yannick Bachmann dabei, auch wichtig, wie ich finde. Kam auch rein. Ja, also die Frage ist jetzt, würdest du Karaman 1:1 mit Remmert oder durch Remmert ersetzen oder Karaman für Remmert bringen?
Wen sonst? Younis wurde ja ganz klar gesagt. Ja,
müssen wir ja auch nochmal thematisieren.
Thematisieren wir, können wir ja jetzt machen, das haben wir ja. Guck mal, wir finden immer Überleitung, ja. Eigentlich keine Überleitung, das ist überragend. Younis, leider Gottes auf dem Abstellgleis, ne, wurde ja von Muslic auch thematisiert in einer Pressekonferenz.
Ganz klar, finde ich aber auch gut.
Ganz klare Kommunikation, boah, da möchte ich aber auch nicht in der Haut vom Spieler stecken. Ne, weil,
das ist schwierig.
Also ne, da wird ja mit anderen Worten gesagt, ey, du passt nicht ins System. Dich brauchen wir eigentlich nicht, ja. Ne? Wobei der halt ein extrem guter, dribbelstarker Spieler ist. Ja, und ich fand immer, der hat immer so den Unterschied gemacht, ne? Weil aus so einem statischen Spiel kann er dann, ne, irgendwie immer was formen, ne? So, die Sache ist, wen willst du sonst da hinstellen? Also.
Aber es sind halt auch zwei verschiedene Typen, ne?
Ja, aber wen, also jetzt wirklich, Karaman für Remmert, also wer sonst? Da ist ja sonst nichts.
Aber
ne?
kann Kenan so ein Pressing-Fußball spielen wie Peter Remmert? Hat der diese Dynamik? Muss man ja mal jetzt ehrlich sein, ich glaube nicht. Du wirst da auch wieder ein bisschen was anpassen müssen. Ich denke mal, Muzic wird sich da schon was bei denken, wird das hinbekommen. Aber es wird ein etwas anderes Spiel werden. Du hast nicht diesen physischen Spieler. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er Højlund spielen lässt für Remmert. Ist ein ähnlicher Spielertyp.
Mhm.
Aber wird spannend sein. Tja. Aber du hast gerade noch mal die Liste angesprochen, die gehen können. Younis war einer davon und der andere war Donkor, der wiederholt nicht gespielt hat, das zweite Mal in der Saison nicht gespielt hat. Was sagst du dazu? War ja eigentlich geplant als Ersatz für Derry John Merkin. Jetzt hat Vitali Becker natürlich mit einer überragenden Vorbereitung sich den Stammplatz gesichert, aber dass Donkor so weit weg ist.
Die Sache ist, du hast ja immer einen, der vermeintlicher Stammspieler ist und einer, der ein Ergänzungsspieler ist. So, und ich sag mal so, du musst halt auch bei den Abgängen, und da kommen wir gleich mal direkt mal auf eine der Community-Fragen. Hatten wir ja auf Instagram, haben wir ja unsere Community-Fragerunde gemacht. Da kamen auch echt coole Fragen rum, unter anderem, wie sieht der Glatzkopf aus?
Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
Warte mal, ich beschreibe dich mal kurz. Nein, also, Vollbart, runder Kopf, Glatze. Also, jetzt wisst ihr, wie der aussieht. Da kommen wir später nochmal zu, wie er aussieht, zu einem späteren Zeitpunkt, aber eine der Community-Fragen war, auf welchen Positionen würdet ihr nachrüsten? So, und ich glaube, das können wir jetzt die Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, als Aufhänger nehmen. Und das ist nämlich genau das, weil, wen hast du auf links? Du hast Vitali Becker, du hast Donkor und dann?
Das war's.
So, und deshalb, ne, ja, das Thema immer Abstellgleis und ist schwierig zu betrachten, weil ich sag mal, wenn du auf einer Position eine dreifach, vierfach besetzt bist, dann ist es einfach zu sagen, hey, der vierte Spieler ist auf einer Abstellgleissituation. Die Sache ist aber, wenn du halt nur zweifach, / vielleicht jemand, der die Position als Hybrid ausführen kann, den du dann da reinziehen kannst, da musst du halt immer schwierig oder aufpassen mit, weil Vitali Becker ein junger Spieler, ne, so wie ist der Pensum, ne, der kommt aus der Jugend, U23 etc., da hast du selbstverständlich ein anderes Pensum. Haben Absolut. Wir ja gesehen gegen Sevilla, ne? Muslic, Belastungssteuerung von Becker.
Richtig.
Ne? Von Ayhan, glaube ich, auch. Ne? War ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Exakt.
So, da hast du halt eine Belastungssteuerung drin. So, und da ist die Frage, wie viele Spieltage kannst du mit der gleichen Schiene links? Und ich habe Schiene gespielt, mehr oder weniger versucht. Mhm. Die ist intensiv, die Position. Ne? Du hast immenses Pensum, was du da abhalten musst. Und deshalb muss man immer gucken, so ja oder nein. Ne? Ist ein Spieler jetzt gerade, wird der noch gebraucht oder nicht? Und bei Donkov, meiner Meinung nach, ganz klar. Ne?
Absolut, bin ich auch bei
dir. Der hat Ansätze, der ist gut, der ist dabei. Also ne, ich glaube, Donkov wird ganz klar gebraucht.
Ich hoffe auch, dass wir den halten, weil wie du schon gesagt hast, du hast halt eine lange Saison und wir gerade auf Schalke, wir können davon ein Lied singen, dass immer mal wieder sich jemand verletzt und deshalb für mich auch ein No-Brainer. Bei Younes, da gehe ich tatsächlich mit, kann ich verstehen, sehe den auch ehrlich gesagt gar nicht mehr in unserem System. Sowohl auf der 6 kann er nicht spielen, ist er zu defensiv schwach. Offensiv hat er halt nicht diese Momente fürs Pressing, das Tempo, die Laufbereitschaft. Deshalb ist das auch einer, wo ich sagen würde, ja, davon kann man sich trennen. Pape Meissaba wurde auch sehr, sehr oft bei uns nachgefragt, was damit los ist.
Guck mal, jetzt haben wir schon die zweite Community-Frage, obwohl wir die erste noch nicht beantwortet haben. Aber Pape Meissaba, ja, aber da kommen wir doch gleich zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also Pape Meissaba, warum der immer noch da ist, war richtig. Die Frage 1:1. Die heißt wirklich, wieso ist Bar immer noch da?
Ja.
Guck mal, reimt sich sogar. Enrico, erklär mal, warum.
Kurz. Hat schlicht und einfach kein Arbeitsvisum für Großbritannien bekommen. Das dauert ein bisschen, deshalb zieht sich der Wechsel wie Kaugummi. Aber zeitnah sollte da was gehen und dann wechselt er zu den Queen's Park Rangers.
So, und dann kommen wir auf die erste Frage zurück. Danke erstmal für die Erklärung. Auf welchen Positionen würdet ihr nachrüsten? So, wenn du jetzt sagst, okay, du verlierst vorne im Sturm Bar, vermeintlich Younes, mal gucken, ne? Aber ich glaube, eine gewisse Kadertiefe musst du irgendwo aufrechterhalten. Die Sache ist, wo würdest du nachrüsten? Also jetzt mal ganz frei, einfach mal aus dem Bauch raus, weil ich sag dir eins, kurz nochmal vorweg, bevor du dann hast du jetzt länger Zeit, um nachzudenken. Und ich greife wieder das auf, wie letzte Woche, was du sagst. Weil ich sag mal, im Sturm vorne, Remmert, Karaman, gehen wir jetzt einfach mal von der Sturmposition als Allgemeines aus, Højlund, Remmert, Karaman, Højlund, wen hast du noch?
Silla. Antwia Jay.
Ja, wobei Antwia Jay
spielt ja auch im Moment.
Genau, ist irgendwo ein Offensivspieler. So, aber wenn du einen Zieler verlierst, hast du auf einmal nur noch 3 etatmäßige Stürmer. Højlund gefühlt jedes zweite Spiel verletzt, muss man leider Gottes auch so sagen, ne, obwohl er so jung ist, leider Gottes. Ne? Also, so, wo rüstest du danach? Also, gib mal dein Guess raus.
Boah, ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, wer noch gehen wird. Wenn Silla geht, brauchst du da definitiv meiner Meinung nach jemanden, der den ersetzt. Den sehe ich aktuell nicht im Kader. Also ich würde ganz klar jemanden für die 10 holen. Laszlo Benes oder Benes.
Boah, der wäre geil.
Der wurde ja auch schon thematisiert bei uns. Fände ich, wäre eine super Lösung. Das wäre tatsächlich so die einzige Position, wo ich echt noch Handlungsbedarf sehe. Wenn Bulut bleibt, also ich gehe jetzt mal davon aus, der Kader bleibt, wie er ist, auch mit Silla, dann brauchst du da einfach nur einen Zehner, wie ich finde. Die 6 hat gute Tiefe. Die Außenverteidiger haben Tiefe, wir haben auf rechts dann halt auch Gantenbein mit Bulut, links Becker mit Donkor, die Innenverteidigung ist auch breit aufgestellt, Kallas hast du auch noch in der Hinterhand, also das, ich sehe es echt gut, den Kader.
Ist der Kader dies ja wirklich nicht. Also
halt noch so ein Zehner dazu, der noch was...
Wo ich halt ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, wenn wirklich Silla gehen sollte.
Ne? Ja, dann hast du ein Problem.
Erstens ist die Frage, was bekommst du an Ablöse, und da ist wieder die Gegenfrage, mein Lieblingsspieler Salazar, ja, so, was du für den seinerzeit bekommen hast, hättest du 1:1 nicht ersetzen können. Also für den Gegenwert,
stimmt.
Weil, und das ist das Thema jetzt, was steht für Silla im Raum?
8 Millionen.
Ja, irgendwo
10.
um den Dreh. Gut, ich sag mal, für 10 Millionen bekommst du wahrscheinlich schon dann jemanden, der vorne auch geradeaus laufen kann und mal ein Tor trifft.
Aber wie viel investierst du davon wieder?
Und das ist das Thema, wie viel investierst du davon? Ne? So, und hier haben wir die zum Beispiel die andere Hot News, ja, um Malik Chow. Ja? Wir
richtig.
Haben eine Ablöse dafür bekommen, der ist für 40 Millionen nach Newcastle gegangen. 4 Millionen bekommst du durch den Wechsel, durch die Weiterverkaufsklausel, die Schalke sich einbauen lassen hat. Smarter Move.
War übrigens Schröder, Ruven Schröder.
Stimmt. Jo. Boah, so lange ist das schon her?
Ja, der hat den eingetütet.
Guck an, Don Ruven.
Don Ruven.
So, und die Sache ist, was investierst du davon? So, du bekommst, sagen wir jetzt einfach mal, für einen Zieler 8 Millionen. Wie viel dürfen wir überhaupt investieren? Was geht in den Kader? Was geht in Verbindlichkeitstilgung? Was geht in Infrastruktur? Normalerweise, jetzt mal wirklich aus Fanbrille, aus Fußballbrille, 8 Millionen nimmst du ein, plus die 4 Millionen von Chao. Wenn Zieler gehen sollte,
dann noch
wissen wir nicht.
Die EG.
Genau, ja, wobei, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das ist ja wirklich, ne?
Ja, aber da ist ja auch irgendwie eine Kapitalerhöhung irgendwas geplant.
Genau.
Und dass das dann da reinfließt von der EG.
Ja.
Also.
Wobei die Frage, was gibst du aus?
Ja,
ne? Und das ist
das
es
stimmt.
Wieder, ne? Du, ne, auch nochmal Thema Salazar. So, du bekommst für den die Millionen, ne? Ich hätte auch, ja, also schwierig, ne? Was gibst du aus? Und wenn du für einen Ziele 8 Millionen bekommst, woher bekommst du einen vergleichbaren 8 Millionen Stürmer? Das ist die Frage. So, und wenn du einen 8 Millionen Stürmer bekommst, was kostet der an Gehalt? Und das ist ja wieder das zweite Thema, ne? So, weil.
Richtig, ja.
Ich sag mal, ein 8 Millionen Stürmer ist kein 40 Millionen Stürmer, der dann wahrscheinlich auch nochmal 4 Millionen im Jahr verdient. Aber nichtsdestotrotz haben die eine ganz andere Gehaltsvorstellung, gehe ich mal von aus.
Also ich wäre schon glücklich, wenn wir Silla für 8 abgeben und wir investieren 2 Millionen in jemand neuen. Das wäre schon stark. Ja, wem willst du verpflichten? Wenn wir Status quo jetzt aktuell den Kader haben, Silla geht nicht, Bulut geht nicht, wir kriegen diese Kapitalerhöhung, die wir ja jedes Jahr haben müssen, die kriegen wir aus eigener Kraft gestemmt. Heißt, wir brauchen keine Abgänge. Wen würdest du holen?
Also ich bin da wirklich bei deinem Take mit Benesch.
Mhm.
Also das Gerücht ist ja eigentlich auch immer nach wie vor, glaube ich, noch heiß. Mhm. Ne? So, den fand ich beim HSV schon cool. Ne? Also ein guter Zocker. Ne? Weil ich mich dann halt im Gegenzug frage, auf welcher Position musst du noch nachrüsten? Weil dann sind wir wieder bei dem Thema. Wenn wirklich keiner verletzt ist, so wie an dem Spieltag jetzt, hast du einen breiten Kader.
Ja.
Wo setzt du dann Akzente, ohne jemanden abzugeben? Ich glaube, kannst du schon fast gar nicht, weil dann die Kaderbreite wieder zu viel ist.
Richtig.
Aber ne, Benesch würde ich sofort unterschreiben, hinzufügen und meiner Meinung nach vielleicht noch jemanden für die 6, um ein bisschen Variabilität, boah, schwieriges Wort, ne?
Schwebt dir der Name vor?
Andere Gegenfrage, Benesch ist ein typischer 8er, 10er.
Ja.
Wobei, dann bin ich wieder bei dem Punkt, brauchst du überhaupt noch einen vor die 6? Weil du hast Schallenberg, du hast Fauzi, der so ein bisschen zwischen
Bachmann.
Den Räumen agiert, du hast Bachmann, du hast Grüger.
Ja.
Ey, wenn ich jetzt mal nüchtern auf den Kader gucke.
Ja, bin ich bei dir.
Eigentlich brauchst du da erstmal nichts machen. Ne? Nur ich habe halt die Sorge um die Verletzungen. Ne? Das ist wirklich ein Riesenthema bei mir.
Ich glaube, es kommt halt echt darauf an, wem wir abgeben.
Ja.
Weil kannst du alle halten, wären 10er noch nice to have.
Wie lange läuft die Transferphase jetzt noch?
Bis zum September, 1. September.
Ja, ne?
Ja.
So einen Monat haben wir noch knapp.
Richtig.
Weil wir haben schon wieder den 10. August. Die Zeit, die fliegt.
Ja.
Gut, also ich sag mal so, bevor wir uns jetzt hier zu tief in diesem Thema verhaspeln. Ich sag mal, 10er sind wir uns einer Meinung dazu holen. Wenn die Kaderbreite so wie sie jetzt ist, erstmal dann, ne? Abwarten, vielleicht ja. Nochmal irgendwo ein Schnäppchen mitnehmen, was man irgendwo auf dem
Leihspieler wahrscheinlich.
Gegebenenfalls einen erfahrenen Leihspieler hinzuaddieren.
Aber es gab ja auch das Gerücht, dass Baumann schon bereit ist oder schon Optionen hat, wenn Silla wechseln sollte oder auch Bulut, dass er Erstligaspieler schon im Blick hat. Die sollen auch schon wohl Bescheid wissen. Also wir sind nicht ganz unvorbereitet. Da muss man auch mal Baumann loben, ne, dass er da echt einen guten Job macht. Ich habe echt das Gefühl, dass wir das erste Mal so ein bisschen gewaffnet sind auf alles, was kommt durch Baumann.
Glaube ich auch. Aber guck mal, jetzt haben wir, mal kurz hier abzuschließen, jetzt haben wir Spieltag eigentlich besprochen. So, was ist die Quintessenz daraus? Ich will auch nicht hier, also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh, das ist schon wieder alles schlecht, das ist schon wieder alles fadig. Glaube ich nicht, sollten wir auch nicht. Lass uns das jetzt mal, ne, neutral bewerten. Ja, war jetzt kein gutes Spiel. Mittelfeldgeplänkel, ideenlos. Ja, aber das kennen wir aus den letzten Jahren.
Richtig, ja.
Erstmal abwarten jetzt. Wir sind auf ein paar Sachen eingegangen, wo wir denken, gegebenenfalls noch, okay, Handlungsbedarf, ja, nein. Vielleicht müssen wir gucken, müssen wir auch bewerten. Je nachdem, was jetzt noch geht, können wir ja die nächsten Wochen dann in den nächsten Folgen eigentlich mal irgendwie aufgreifen.
Richtig,
mal gucken,
ja.
Ein bisschen von neu bewerten dann, wenn wir sehen, okay, wer geht nicht. Lass uns den Spieltag jetzt mal abhaken, bevor wir da jetzt noch irgendwie doch noch auf blöde Ideen kommen und sagen, alles ist wieder schlecht.
Ja, das ist definitiv nicht der Fall.
Also, komm, warten wir mal ab, wir schauen mal, Vertrauen in Muslic ist da.
Absolut.
Meinerseits, und dann schauen wir mal. So, jetzt nächster Gegner, tatsächlich kein Bundesligaspiel oder Zweitligaspiel, wie wir das ja leider sagen müssen.
Ja.
Gegner im DFB-Pokal, Lok Leipzig, Regionalligist.
Ja, ganz gefährlich.
Must win.
Natürlich, auf dem Papier definitiv, aber ganz gefährlich, finde ich. Haben ja auch in der Vergangenheit uns schon mal schwer getan. Ich denke da an VfR Aalen zurück.
Ja.
Da war auch eine müßige Angelegenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder eine wird. Wichtig wäre natürlich, eine Runde weiterzukommen. Ist auch, also da gibt es kein Vertun, das müssen wir schaffen. Finanziell wäre es wichtig.
Ja, klar.
Eigentlich ein Must-Win, also definitiv. Nur halt ein bisschen gefährlich manchmal.
Ja, das ist das Thema. Ne? Wenn ich mir mal hier, zum Glück gibt es ja Google immer dabei. Ne? Ich habe mich ja auch vorbereitet. Ich habe ja mal geguckt, wo Lok Leipzig gerade steht. Also tatsächlich aus 3 Spielen 7 Punkte.
Mhm.
In der Regionalliga, ja, okay. Aber wie du sagst, schwierig. Ne? Also weil ich glaube auch,
du hast Lok selbst Leipzig mal gegen höherklassige Mannschaften gespielt.
Ja.
Da hast du dann auf einmal.
Oh, da waren wir gut.
Da hast du dann auf einmal.
Da haben wir richtig gefreut. Und auch Pokal.
Richtig.
Da hat's gebrannt.
Genau.
Da hat's gebrannt. Nee,
also. Malen wir mal nicht den Teufel an die Wand, aber.
Ich denke, must win. Wie würdest du ins Spiel gehen? Gleichen. Also, würdest du mal einmal komplett rotieren lassen?
Nein.
Würdest du halbe Mannschaft, ganze Mannschaft wieder starten lassen? Wie würdest du da rangehen, um die Routine zu behalten? Das ist ja auch eine Frage, ne?
Richtig.
Boah, wir sind heute so, ne? Boah, wir sind so richtig beim Trainer. Merkst du das so? Schwierige Entscheidung für den Trainer, einfache Entscheidung für den Trainer. Ja. Aber wie würdest du in so einem DFB-Pokalspiel
also gehen,
das mitten im Saisonstart ist? Weil, nochmal, ja, ein Spiel gewonnen, eins verloren. Ich glaube, hättest du beide gewonnen, hättest du, denke ich, gut durchrotieren können.
Ja.
Um ein bisschen Belastungsstörung wieder auszuüben. Die Sache ist jetzt, gegen so einen Gegner kannst du wieder wie Hertha, ja, hohes Pressing, ne, Drucksituation ausüben, ne, die Mannschaft wieder darauf einstellen, dass du vielleicht doch ein anderes Spielsystem hast, ne, also jetzt nicht ein komplett anderes, aber, ne, ich sag mal, wie du jetzt gegen Lautern gezeigt hast. Deshalb denke ich, oder sage ich nochmal, schwierige Situation für den Trainer. Aber ich glaube, aber auch ein wegweisendes Spiel. Weil ich glaube, aus der Routine solltest du jetzt nicht rauskommen. Also eine ganze Mannschaft zu wecken, macht man ja auch nicht. Ne? Also jetzt mal Vicky, aber die Extreme mal einfach da zu zeigen. Ganze Mannschaft würde ich nicht wechseln.
Mhm.
Halbe Mannschaft ja auch nicht. Ich würde vielleicht Akzente auf gewissen Positionen setzen.
Bin ich bei
einfach
dir.
Einen Krüger mal von Anfang an starten lassen, ne? Um da auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen reinzubekommen.
Bulut,
ne? Gute
Karaman,
Sache.
Dass genau. Der mal wieder
Karaman in die Routine richtig, zu bekommen.
Ja. Vielleicht nicht, Justin ins Tor?
Gegebenenfalls auch. Ne? Herr Loris ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Aber der Schönste auf dem Platz.
Kein Kommentar. Ja, also ein paar Positionen würde ich auch rotieren, definitiv.
Ja.
Damit auch mal Karaman wieder Matchpraxis bekommt. Bulut genauso. Also das wären so meine Wechsel. Wirklich Bulut, Hekarin, Karaman.
Gehe ich auch mit. Also, wir sind uns einig, wegweisendes Spiel,
ja.
Um die Mannschaft einzustellen, eigentlich ein Must-Win.
Absolut.
Ja, oder können wir dann eigentlich wegstreichen?
Ja.
Must-Win-Spiel.
Ja,
gibt's keine zwei Meinungen.
Weil wenn du das verlierst,
angesagt,
dann hast du wieder den Baum leicht am Brennen.
Und genau das ist, das kann relativ schnell passieren, ne? Oder mit Verlängerung und Co. mit so einem useligen Unentschieden, wo auch nicht aufs Tor geschossen wird.
Richtig.
Also, ich denke, wegweisendes Spiel und das sollten wir und müssen wir gewinnen.
Definitiv.
So, guck mal, jetzt haben wir gesagt, Pascal nicht da, den haben wir auf dem Junggesellenabschied verloren. Der redet ja eigentlich immer so viel, aber jetzt haben wir viel geredet, ne?
Tatsache.
Aber Vollgas.
Das stimmt.
Jetzt haben wir hier einen guten Monolog gehabt, wir gucken uns in die Augen dabei.
Ja.
Ich guck deine Glatze an, ja, was die Community wissen will. Nee, also, ich
haben wir es geschafft ohne Pascal?
Haben wir es geschafft? Ich habe noch eine Frage hier von der Community.
Horus.
Danach beenden wir den Podcast. Ich will wieder so einen Hüftenschuss haben. Ich war letzte Woche auch der Fragenweltmeister.
Ja.
Wo landet Schalke am Ende der Saison?
Puh, also
Hüftenschuss.
Ja.
Platzierung, raus damit.
6.
Ich sag 3.
Boah, das gibt Kommentare.
Da wollte ich bezwecken.
Eieiei.
Letzte Woche hätte ich nur 8 gesagt. Habe ich, glaube ich, sogar.
Ja, ich meine auch.
Ich sag die 3. Die kommt. Ich sag's euch.
Würde ich sofort nehmen.
Ja, ich
sofort.
Auch. Und dann spielen wir Relegation. Gucken wir mal. In diesem Sinne.
Danke fürs Zuhören.
War ein guter Podcast. Nächste Woche nach dem DFB-Pokal ist Pascal wieder dabei.
Ja.
Dann kann der die Führung wieder übernehmen. Dann lege ich mich wieder ein bisschen hin. Also, in dem Sinne. Gute Folge. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Und meine Lieblingssache, folgt uns auf Social Media, auf diversen Medien. Also, danke nochmal für euren Support. Anmerkungen, Anregungen, gerne her damit.
Genau.
In dem Sinne,
Glück auf.
Glück auf. Guten Start in die Woche.
Ciao.